ganz gut aus. Dann also nochmal, Thomas Fraus, viel Spaß bei seinem Vortrag.
Ich weiß es nicht, mal gucken, es wird schon klappen. Also, mein Vortrag heißt Chaos versus Tod geplant von der Organisation der Innovation. Und was Texa gerade erzählte, das war ja schon mal auf jeden Fall ein Ansatz, wie man in der Innovation rangeht, nämlich sehr, sehr emergent. Dazu passt auch mein erstes Bild. Nee, das... Hier unten, ah, okay. So. Genau. Das ist die Emergenz. Etwas Neues entsteht, Innovation. Als ich das Bild irgendwie genommen habe und meiner Freundin davon erzählt habe, hat sie gesagt, nein, das kann doch nicht wahr sein, jetzt machst du sogar schon Kinder zu Projekten. Das ist ja furchtbar, alles wird so durchökonomisiert. Andererseits kann man natürlich auch sagen, Innovation ist halt ein Wort, was durchökonomisiert ist. Also in dem Kontext, wie man es versteht und kennt, was man darüber liest, hat es eigentlich immer mit Unternehmen und Wirtschaft zu tun. Immer neue Produkte entwickeln und aus Ideen einfach Umsatz zu machen. Und da gibt es eigentlich eben schon, merkt man schon diese beiden verschiedenen Wege, die man gehen kann. Einmal diesen sehr emergenten Weg, die Dinge einfach passieren lassen. Und viele Sachen passieren ja auch von alleine. Und man merkt eigentlich erst hinterher, dass da was Neues entstanden ist oder auch durch Zufall. Oder man plant eben alles und hat einen Prozess und weiß genau, was man machen will und wann man auch aufhört, was zu tun. Natürlich ist das für große Unternehmen, die natürlich auch sehr viel Geld investieren in neue Entwicklungen, sehr wichtig, auch wissen zu können, wann man aufhört und wann es sich lohnt, weiterzumachen. Insofern ist, glaube ich, die Message an alle, die Innovation machen, auch in großen Unternehmen, man muss eben beide Sachen im Blick haben. Und ich versuche mal, beide Sachen hier ein bisschen darzustellen. Ja, jetzt habe ich ja gerade schon ein bisschen was über mich erzählt. Hier, da oben rechts sieht man Trabajo. Oben links, das ist mein Blog, stylewalker.net. Panorama ist die Firma, wo die Text auch schon angesprochen hat. So, Innovation. Wie schon angesprochen, so wie man es zurzeit versteht, aus Wirtschaftsteilen, aus Wikipedia, aus vielen, vielen Artikeln, Innovation heißt Turning Ideas into Financial Returns. Das ist eine Definition, die habe ich aus einem Boston Consulting Paper genommen, die ich sehr schön knackig fand. Das ist also, wie halt große Unternehmen eigentlich Innovation verstehen. Also man hat eine Idee und jetzt ist die Frage, wie kann man daraus einen Umsatz machen? Ein Produkt, mit dem man mehr verkauft oder anderen Leuten was verkauft und die Leute glücklicher macht. Und da geht es natürlich auch ganz klar darum, Innovation zu messen. Gerade wenn große Summen im Spiel sind, viel Geld, dann versucht man natürlich immer, das Ganze so gut in Zahlen zu packen, dass man entscheiden kann, ob man gerade das Richtige tut, was ändern sollte oder nicht. Da kann man sich natürlich sehr mit bei verhaspeln. Und gerade bei Innovationen zu messen, das fand ich auf den ersten Blick aus dem Bauch heraus auch schon ein bisschen merkwürdig. Wie kann das gehen? Aber natürlich versuchen die Leute das. Es gibt auch ein richtiges Fachgebiet dafür, das heißt Innovationscontrolling, wo bestimmte Maßzahlen, genau wie beim Rechnungswesen oder in der Finanzierung auch angelegt werden, um zu gucken, wie weit man ist mit seinen Innovationen. Hier ich mal beispielhaft so ein Chart, auch aus dieser Boston Consulting Studie. Es war eine Umfrage, wo die Leute gefragt wurden, was messt ihr denn in euren Unternehmen an Innovationen? Was sind denn eure sozusagen Maßzahlen oder eure Variablen? Und das ist natürlich ganz klar, ganz oben steht natürlich der Umsatz, den man aus neuen irgendwie Produkten findet. Interessant ist natürlich auch hier die Effektivität, wie viele Projekte irgendwie schaffen es dahin. Also oft hat man ja große Ziele und versucht die umzusetzen, aber man muss dann irgendwann eingestehen, dass man scheitert. Und auch das eine oder andere, wie man hier sieht, wie viele Projekte werden auch nicht umgesetzt. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Zahl. Muss man auch einfach irgendwann wieder abbrechen. Nur mal beispielhaft. Es gibt auch von anderen Unternehmensberatungen, Anderson und so, gibt es wirklich sehr, sehr lange Fragebögen und Möglichkeiten, wie sie versuchen, die Innovation in Zahlen zu packen. Und hier nochmal ein anderer Ansatz, wo man sich fragen kann, okay, was für Zahlen kann man irgendwie erheben, was packt man rein, also wie viel Geld steckt man rein, wie viele Leute arbeiten da dran, wie lange dauert das alles und natürlich auch, was kommt da raus. Und da kann man natürlich nicht nur Produkte oder den ROI, also den Return on Investment, was hat sich gelohnt, so viel Geld da reinzustecken, messen, sondern vielleicht auch Patente oder auch Wissen, was dazu gekommen ist. Und dann wird schon wieder schwieriger, wie kann man Wissen messen? Selbst wenn man ein Projekt nicht umsetzt, hat man doch eine Menge dabei gelernt und das ist ein Wert, der sich wirklich sehr schwer in Zahlen fassen lässt. Und da kommt man eben mit der rationalen Sichtweise nicht mehr ganz so weit. Ich habe so ein paar Sachen rausgefunden, das überspringe ich mal, so ein paar Kernaussagen, die ich ganz interessant fand an dieser einen Studie vor allen Dingen. Also die großen Unternehmen investieren immer mehr in Innovation. Es gibt da immer mehr Geld wird in Forschung und Entwicklung gesteckt und in neue Projekte. Aber man ist immer unzufriedener damit. Also man steckt zwar mehr Geld rein, aber das, was bei rauskommt, scheint die Leute anscheinend nicht zufriedenzustellen. Entweder einfach weil man mit der Zeit so satt geworden ist oder weil tatsächlich so die Effektivität auch von der Art, wie Unternehmen Innovation betreiben, tatsächlich sinkt. Warum das so ist, können wir auch vielleicht gleich nochmal sehen. Und noch ein anderer Punkt, den fand ich interessant in Bezug auf also Messen und Zahlen und Struktur versus Emergenz. Die Unternehmen, die besonders erfolgreich sind, laut dieser Studie, sind oft die Unternehmen, die die rigorosesten oder so formuliertesten und klarsten Regeln für Innovation haben. Tja, was kann das bedeuten? Soll das jetzt etwa heißen, dass man eben diese Regeln braucht, um erfolgreich zu sein? Oder heißt es vielleicht einfach nur, dass die Leute, die viel messen, einfach nur das messen, was sie messen wollen? Das kann man mal so stehen lassen, finde ich. Das nächste wäre, nach dem Messen natürlich auch rauszufinden, wie man es denn nun genau macht. Also wie organisiert man denn Innovation in einem Unternehmen? Oder auch in einer kleinen Gruppe oder im regionalen Netzwerk, also auch der Staat. Und die Wissenschaft sind natürlich Player, die mit Innovation viel zu tun haben. Was kann man da also machen? Früher gab es das betriebliche Vorschlagswesen. Da hingen dann überall Briefkästen rum und man konnte Ideen aufschreiben und dort reinschmeißen und vielleicht wurden sie dann gelesen. Nichtsdestotrotz ist das ja gar keine schlechte Methode. Auch es gibt ein Unternehmen Fischer, die Dübel herstellen und auch ganz viele so Kleinteile für Maschinen und Baugerät, die auch als sehr innovative Firma gelten und die haben überall Zettel auch rumhängen und so Listen in jeder Werkstatt und auch im Büro und schreiben jeden Tag irgendwie Sachen auf, von denen sie denken, man könnte es irgendwie besser machen oder sie haben mal kleine Ideen. Und das ist eigentlich so eine sehr simple Art, einfach Ideen zu sammeln. Ab und zu setzt man sich dann zusammen und guckt sich die Listen an, schaut, ob man die gleichen Ideen gehabt hat und was man davon weitermachen könnte. Aber der gute alte Zettelkasten ist vielleicht gar nicht so blöd, wie er im ersten Blick aussieht. Aber natürlich gibt es auch Flowcharts, dass man sich überlegt, wenn man jetzt diese Listen gemacht hat, wie kann man bewerten, welche von den Ideen was taugt, wo es sich lohnt, mehr Zeit und Geld reinzustecken und dann natürlich in die Umsetzung zu gehen, was jetzt nicht heißt, dass wirklich alles bis zum Ende kommt, um am Ende vielleicht ein neues Produkt zu haben oder einen anderen Vorgang, einen Prozess, mit dem man Dinge besser oder schneller erledigen kann. Oder es könnte auch so aussehen, achso, Ideenmanagement ist doch tatsächlich auch eine richtige Funktion, die im Unternehmen dazugekommen ist. Also bei Siemens gibt es das zum Beispiel, auch bei Procter & Gamble, die haben wirklich Ideenmanager oder Ideation Manager, wie manche auch genannt werden, die sich dann mit speziellen Teams auch wirklich nur darum kümmern, eben neue Ideen umzusetzen. Also es ist tatsächlich ein Feld, was auch eigene Positionen bekommt. So könnt ihr das auch aussehen, so sieht es bei Avato aus. Die halt einen Teil haben, wo man eben Ideen generiert, einfach erstmal so ein Brainstormings macht, Workshops macht, versucht auch generelle Trends rauszufinden. Procter & Gamble macht das auch, die fragen auch jedes Jahr ihre Subunternehmen nach den wichtigsten Kundenwünschen, um danach irgendwie zu entscheiden, in welcher Richtung sie weiterentwickeln wollen. Und der restliche Prozess, der kommt dann auch bekannt vor. Man versucht natürlich mal rauszufinden, welche der Ideen was taugen und dann entsprechend zu planen, ob man die auch umsetzen kann. Also so dieser Prozess ist, glaube ich, relativ allgemeingültig für viele Unternehmen. Bei P&G sieht es ein bisschen anders aus. Da sieht es so aus. Da sieht man schon so ein bisschen so eine Veränderung, die auch in Unternehmen stattgefunden hat, dass man davon weggeht zu denken, man könnte intern die Neuigkeiten entwickeln und wirklich die Innovation komplett bei sich zu Hause haben und da alles machen, hin zu der Idee, dass man ja eigentlich sich in einem Netzwerk befindet, als Unternehmen, als Organisation, was jetzt hier beispielhaft durch die, sozusagen die Umwelt und die Verbindung zwischen den einzelnen Anspruchsgruppen oder Kontaktpunkten von der Organisation irgendwie zeigt und dass eigentlich dort die interessanten neuen Ideen herkommen. Und dass die Kooperation, also das Netzwerk, eigentlich die Stärke von einem Unternehmen ist, vor allem wenn es darum geht, Neues zu entwickeln. Das ist tatsächlich auch ein Trend, den man in der Wirtschaftswissenschaft sieht, wenn man sich anschaut, wie Leute Allianzen und strategische Kooperationen gründen, Unternehmen untereinander. Das hat natürlich ganz oft auch mit Entwicklung zu tun, dass sich dann zum Beispiel Batteriehersteller und Halbleiterhersteller und Autohersteller in Kooperation zusammentun, um gemeinsam Konzepte für Elektromobile zu finden, weil man das alleine einfach nicht mehr schaffen kann. Und bei Procter & Gamble, das ist halt so ein Case, da heißt Connect and Develop, das haben die auch sehr nach außen getragen und sind sehr, sehr stolz darauf, haben sie halt es geschafft, eben einen Open Innovation Prozess einzuführen und eben viel mehr darauf zu gucken, was können eigentlich die Leute, mit denen wir zu tun haben und wie können wir davon profitieren. Da gibt es ein ganz schönes Beispiel, wird auch immer wieder genannt. Da ging es darum, Chips zu bedrucken, also die Pringles-Chips mit Gesichtern und mit Sprüchen. Und sie haben es halt nicht hinbekommen bei sich intern und haben dann halt rumgefragt, welcher Subcontractor oder welcher Unternehmer irgendwie ihnen dabei helfen kann, haben tatsächlich am Ende jemanden in Italien gefunden, der so eine, schon mal, das ist so ein Bäcker gewesen, der schon mal sowas entwickelt hat für sich, um das zu bedrucken. Mit dem haben sie dann die ganze Produktion aufgebaut und es geschafft, eben Pringles mit Gesichtern herzustellen. Das ist nochmal so eine ähnliche Übersicht. Kann man das lesen von da drüben, von da hinten? Geht so, ne? Naja, gut. Ist eine ähnliche Übersicht, nur ein bisschen schematischer und ist auch nicht auf Procter & Gamble bezogen, sondern eben generell die Umwelt von einem Unternehmen und wie kann man davon profitieren. Und der Weg ist natürlich eben von Closed Innovation zu Open Innovation. Warum ich das auf Englisch geschrieben habe, weiß ich auch nicht genau, aber Open Innovation ist schon so ein Terminus, der immer wieder auch in der deutschen Literatur fällt, eben bestimmte Prinzipien zu beherzigen, um gemeinsam einfach mehr schaffen zu können und sich gegenseitig zu befruchten. Und ein wichtiges Werk ist natürlich da Wikinomics, habt ihr der eine oder andere bestimmt schon mal gehört, vielleicht sogar gelesen, was eben genau diese Entwicklung beschreibt von einer Organisation oder davon, wie sich Leute organisieren ohne Organisation, einfach ohne Hierarchien, auf Freiwilligkeit, auf Offenheit und eben so miteinander Dinge machen, Dinge schaffen, so die Open-Source-Bewegung zum Beispiel, Wikipedia ist natürlich auch ein Beispiel, und so gemeinsam Innovation, Neues schaffen, ohne dass da ein Prozess hintersteht, sondern einfach nur selbst organisiert, wo die Emergenz dann wieder ins Spiel kommt. Und da sind halt so die wichtigsten Prinzipien oder so die Faktoren, die dafür gelten, eben die freiwillige Zusammenarbeit, die Offenheit, dass man teilt. Das ist natürlich für Unternehmen gar nicht leicht, zu teilen und auch nachher irgendwie zuzugeben, dass man es nicht alleine gemacht hat, sondern auch andere dafür brauchte, um und dann auch gemeinsam vielleicht irgendwie die Ressource zu nutzen, die man da zusammen entwickelt hat, und dass man das Ganze halt auf einer großen Ebene angeht. Das sind sozusagen die Kernpunkte aus dem Wikinomics, die es auch in vielen Unternehmen schon für Innovationsorganisationen gelten. Was mich zum letzten Punkt oder zum dritten Punkt bringt, das sind Netzwerke. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr spannende Entwicklung, die gerade im Internet stattfindet, weil da Schleswig-Holstein-Republik hat noch gar nichts über das Internet erzählt, nur am Anfang von der Avato-Plattform. Und da gibt es natürlich ganz viele Plattformen, die eben versuchen, sowas herzustellen, sowas zu koordinieren, Innovationen und Unternehmen zum Beispiel. Das ist die beschriebene Innovationsplattform von Avato, da konnte man Ideen posten und bewerten. In diesem Falle war es aber so, dass es nur spezielle Leute aus dem Unternehmen durften. Also da waren nur bestimmte Leute eingeladen, die auch in bestimmten Workshops gewesen sind, die auch bestimmte Zeitkontingente dafür bekommen haben. Also das war sehr, sehr strikt dort aufgesetzt und wenig offen, wenn man sagen muss. Das widerspricht so ein bisschen den Prinzipien, die in dem Wikinomics-Buch oder die ich gerade genannt habe, und begleitet eben so einen sehr strategisch geplanten Prozess, der auch aus Workshops und Bewertungen von Prototypen besteht. Das ist so, ja, eine Form, wie man das machen kann. Also eine bestimmte Gruppe im Unternehmen hat die Möglichkeit, auf so einer Plattform Ideen zu teilen. Das ist Procter & Gamble, die schon erwähnt wurden. Connect und Develop heißt nicht nur die Strategie, sondern auch die Plattform. Und dort sind eben auch Aufträge oder Bedürfnisse und Anforderungen von Procter & Gamble ausgeschrieben. Und dort können halt Entwickler oder Firmen sich drum bemühen, die auch umzusetzen, dort irgendwie Prototypen, Ideen für zu entwickeln, um da Lösungen für die Probleme zu finden. Das ist eine sehr, sehr offene Plattform, die nicht nur das engere Umfeld von Procter & Gamble einlädt, sondern noch mehr Leute da mitzuentwickeln. Natürlich darf man nicht vergessen, dass so ein Ding nicht von alleine läuft, sondern es braucht ganz viel Moderation. Und in diesem Falle auch, also die Gruppen und die Leute, die dahinter stehen bei der Plattform, das zu organisieren, die sind zahlreich. Und sind natürlich nicht nur über die Plattform mit den Leuten im Gespräch, sondern moderieren den Prozess natürlich auch sehr, sehr persönlich. Und das ist, glaube ich, an der Stelle auch sehr, sehr wichtig. Ein weiteres Beispiel ist Dell Ideastorm. Funktioniert ganz ähnlich wie Procter & Gamble, nur ist es hier noch ein bisschen mehr auf die User auch ausgerichtet. Es gibt ja auch den Terminus des Prosumenten, also die Mischung aus Produzent und Konsument, dass die Leute nicht einfach nur noch konsumieren, sondern natürlich sehr, sehr viele Ideen haben, auch die Produkte, mit denen sie zu tun haben, die sie benutzen, zu verändern und zu verbessern. Und das ist ein bisschen so die Philosophie, auf der Ideastorm aufsetzt, eben gerade Kunden auch dazu zu bringen, mitzuhelfen, Bedürfnisse zu äußern, Ideen zu haben, auch Kritik und eben neue Dinge zu entwickeln. Bei Google gibt es ja die 20%-Regelung, dass dann mal ein Tag der Woche, also 20% seiner Arbeitszeit, auf irgendein Projekt verwenden darf. Und das ist ein ganz anderer Ansatz, um Innovation zu fördern und im Unternehmen voranzubringen. Und es gibt ja ein paar Google-Produkte, die auch genau daraus entstanden sind. Gmail zum Beispiel, unter anderem auch AdSense. Ich habe zumindest wohl gelesen, dass ja eigentlich für sehr, sehr große Umsätze bei Google sorgt. Und da ist die entscheidende Frage oder eine sehr spannende Frage, wann fängt eigentlich dieses einzelne Projekt, was man in seiner 20%-Zeit gemacht hat, an, Google zu gehören. Also wo ist der Übergang von der Person zur Organisation? Und da habe ich auch mal nachgefragt. Und es ist tatsächlich bis zu einem gewissen Punkt sehr, sehr selbstorganisiert. Also es muss alles sehr transparent sein. Die Leute wissen alle, was die 20%-Projekte sind. Es ist alles im Intranet dokumentiert und vertaggt. Also man kann halt auch schauen, woran arbeiten andere an Sachen, die vielleicht ganz ähnlich sind wie das, was ich vorhabe. Und kann sich auch schon, bevor es eigentlich über auf eine formelle Ebene übergeht, also dass man halt irgendwie dem Chef sagt, hier, das ist eine super Sache, lass da mal ein bisschen mehr Ressourcen reinstecken, schon mit anderen Leuten koordinieren. Und das ist sozusagen bei Google auf jeden Fall ein sehr wichtiger Humus für Innovation. Ja. Das kennt ihr vielleicht auch, Chibo Ideas, hat sich auch inspirieren lassen von Ideastorm oder auch von Starbucks Ideas, ganz ähnlich, auch Kunden schlagen Sachen vor und entwickeln Ideen für neue Produkte. Nochmal ein anderes Beispiel von Starbucks. Und wenn man jetzt mal das Ganze als Kontinuum sieht, was es alles für Möglichkeiten gibt an Organisationen, ist, glaube ich, so das, was ich bei Avato gezeigt habe, so das Geschlossenste, wo nur bestimmte Leute dürfen drin sein. Es gibt einen ganz bestimmten Prozess hinüber Connect and Develop von Procter & Gamble, die versuchen ihre Umwelt, also ihre Zulieferer und auch ihre Kunden natürlich einzubinden, hin zu Sachen wie Starbucks oder Chibo, die noch viel mehr eigentlich auf Kunden abzielen. Wobei man sagen könnte, ist das nicht vielleicht einfach nur eine schlaue Marketing-Idee und dass man so aussieht, als würde man zuhören, den Leuten die Möglichkeit zu geben, mitzusprechen. Das muss man im Einzelnen, müsste man sich mal angucken, was aus den Projekten wird. Bis hin zu Plattformen, die jetzt gar nichts mehr mit einem Unternehmen zu tun haben, sondern einfach nur die Leute, die was können und die Leute, die was brauchen, miteinander zu verbinden. Innocentive ist da ein ganz großes Vorbild. Das ist sehr, glaube ich, auch sehr auf Entwickler, also auf Ingenieure auch bezogen. In Deutschland gibt es Jovoto. Das ist sehr auf Kommunikation und auf PR oder Design bezogen, wo Leute auch mit Unternehmen in Verbindung kommen und Unternehmen Ideen, also nicht Ideen, sondern Anforderungen ausschreiben und man kann sich darauf bewerben. Und habe ich noch ein Beispiel? Nee. Es gibt noch ein paar. Es gibt auch noch IdeaTorrent. Also es gibt eine Menge Plattformen. Es ist schon ein Trend, der da gerade stattfindet, eben in Communities, Social-Media-Seiten zu bauen, wo eben genau diese beiden Teile miteinander verknüpft werden, um eben neues Innovation herzustellen. Super, ich bin gut in der Zeit. Ich möchte dann noch auf eine Umfrage aufmerksam machen, die ich gemeinsam in einer Gruppe entwickelt habe für das Internet und Gesellschafts Collaboratory. Da geht es um Innovationskultur und um Rahmenbedingungen für Internetinnovation. Das ist ein ganz interessantes Setup. Es gibt 6 Fragen, es sind immer so Gegensatzpaare, die sich an sich widersprechen, wie zum Beispiel, es gibt innerhalb der geltenden Grenzen und Gesetze ausreichend Raum für Innovation oder man müsste sie verändern. Also es sind immer sehr so gegensätzliche Thesen. Es geht auch um Technologie, es geht um Privatsphäre. Es sind 6 Fragen. Man kommt eigentlich schnell durch. Ganz wichtig ist natürlich der Part, wo es ein bisschen um die Aussage geht, was man selber davon hält. Also wenn ihr nach Internet und Gesellschaft Collaboratory sucht, dann solltet ihr die Umfrage finden. Die Adresse ist ein bisschen kompliziert. Also wenn das interessiert, den lade ich dazu ganz herzlich ein. So, das waren die Punkte. Vielen Dank. Und bitte stellt mir noch ein paar Fragen. In 5 Minuten sind noch da. Und auch nicht nur deswegen.
Noch Fragen im Publikum? Ja. finde das total spannend mit dem Open Innovation. Ich frage mich nur, die Wettbewerber, wenn die jetzt gucken, oh toll, da werden ganz viele Ideen kommen da zustande, wenn darauf gearbeitet wird, können die mir das nicht klauen? Das ist genau diese Angst, die natürlich in den Unternehmen herrscht. Ne?
Das ist sicherlich die Angst, die da herrscht und sicherlich auch das, was die meisten, also was viele davon abhält, sowas zu tun. Ich denke, dass durch die Offenheit mehr Vorteile entstehen als Nachteile. Weil man hätte die ganzen Ideen ja gar nicht, wenn man nicht so offen wäre. Dass jemand anders das vielleicht auch macht, das kann natürlich sein. Da muss man einfach gucken, dass man am schnellsten ist. Aber ansonsten hätte man die ganzen Anregungen überhaupt nicht.
Ist natürlich genau an dieser Schnittstelle, gibt es ja ganz große Diskussionen, auch zum Beispiel in der Programmierwelt, Open Source oder nicht. Wo man dann für eine Weile vielleicht auch gedacht hat, Open Source ist sowieso immer die bessere Lösung, als man gesehen hat, wie extrem erfolgreich manche Sachen sind. Aber wenn man da jetzt sehr genau hinschaut, ist doch, also ich arbeite auch für Red Hat, eine große Open Source Firma, ist ja doch oft so, dass viele von diesen sehr offenen Firmen dann einen Bereich haben, der überhaupt nicht offen ist. Und man in Wirklichkeit eigentlich meistens so eine Mischkalkulation hat. Oder zum Beispiel Google ist ja auch so ein gutes Beispiel dafür, die sehr viel ganz offen machen und sagen, hier wird alles in offene Schnittstellen, aber dann wesentliche Teile, wie jetzt ihr Suchalgorithmus, komplett geschlossen sind. Oder Apple auch. Also auf jeden Fall eine sehr spannende Frage in diesem Zwiespalt.
Entschuldigung. Genau, da hinten war, glaube ich, noch eine Frage. Na, hier, ja? Ach so.
Hi, du hast sehr schön über Open Innovation gesprochen, aber ein Punkt geht mir da bislang noch so ein bisschen ab, weil es eben nicht nur darum gehen kann, wie kommen Unternehmen an neue Ideen, sondern vielmehr auch, was passiert, wenn Ideen in Unternehmen dann im Endeffekt nicht durchgesetzt werden. Weil das ist, wie Don Tapscott auch gut schreibt, der Ansatz, der dazu führt, dass Ideen, die nicht durchgeführt werden, wieder zurück in die Community gegeben werden. Dass also IP, was im Unternehmen auch vorliegt, was aber nicht genutzt wird, wieder zurückgegeben wird, damit andere damit arbeiten können. Was meiner Meinung nach das große Problem ist, warum wahrscheinlich Avato das auch sehr geschlossen gemacht hat.
Das stimmt, absolut.
Ja, aber
absolut. Ich meine, die Dinge zurückzugeben und auch aus dem zu lernen, was man nicht umgesetzt hat, und Leuten die Chance zu geben, es vielleicht anders umzusetzen und dann eben was daraus zu machen, das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Teil, dass es halt viel mehr ein Kreislauf ist.
Ja, aber gibt es da konkrete Ansätze, wie man da in Unternehmen arbeiten kann, wie man da zeigen kann, da habt ihr einen Sinn von? Weil ich meine, du machst so Innovationsplattformen, aber ist das auch Teil deiner Arbeit, da zu sagen, so funktioniert es aber nicht nur, sondern ihr müsst auch was zurückgeben?
Es ist natürlich Teil meiner Arbeit, sowas zu sagen. aber es ist ja, jeder weiß, wie es ist, mit großen Unternehmen zusammenzuarbeiten und wie schwer es ist, da irgendwie Veränderungen, gerade die kultureller Natur sind, weil das ist natürlich ganz, ganz grundlegend sind es kulturelle Fragen, wie offen man ist. Wie sehr traut man sich, Dinge zu sagen, wie sehr traut man sich, mit der Außenwelt zu kommunizieren, wie geschlossen ist die eigene Firma, auch wenn man jetzt will und als Unternehmen und erkannt hat, dass man nur so weiterkommt, da die Kultur zu ändern, auch den Mut zum Scheitern, das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger kultureller Faktor bei Innovation, dass man auch den Mut haben muss, irgendwie mal daneben zu liegen. Den kann man, ja, muss man sich halt irgendwie erarbeiten oder muss man schon in der DNA irgendwie drin haben oder man muss halt lange warten, bis es halt soweit ist. Und genau, um nochmal zurück auf deinen Punkt zu kommen, und das ist natürlich auch dann die Stelle, wo Unternehmen auch lernen müssen, halt großzügig zu sein, genauso wie man halt offen sein muss zu lernen oder wie man auch lernen muss, auch Fehler zu machen und sie auch dann zuzugeben, weil man eben sonst nicht vorankommt.
Oft bestraft ja dann auch eine Community was, wenn zu wenig zurückkommt, dann zieht man einfach an jemand vorbei, was dann zum Beispiel auch in der Softwareentwicklung oft der Grund ist, warum man gezielt Sachen zurückgibt, damit die Community auch dranbleibt und wiederum die eigenen Module zum Beispiel nutzt und weiterentwickelt. Da hinten ist noch jemand? Kriegen wir das Mikro zu dem jungen Mann da hinten? In dem weißen Hemd, ganz weit hinten, hinter der Kamera.
Danke, sehr guter Vortrag. Ich wollte nur darauf hinweisen, die Formel klare Regeln, mehr Innovation entspricht auch der Open Innovation, weil die Plattform schafft ja Regeln und damit wird Komplexität reduziert und ermöglicht dadurch, dass was emigrieren kann, was im Interesse des Plattformbetreibers ist. Das heißt, Open Innovation heißt eigentlich auch, die richtigen Regeln schaffen.
Wobei, da wollte ich jetzt ein bisschen einhaken und du sagst so schön, je rigoroser man das plant, desto besser ist die Innovation. Aber gerade jetzt Google 20% ist ja eigentlich was super Unrigoroses, oder? Zu sagen, ja, macht mal 20% von der Zeit, was ihr Bock habt.
Ja und nein, also da gebe ich dem Vorredner recht, das ist ja auch eine Regel. Und zwar eine ziemlich rigorose, das muss man ja auch erstmal können, auch als Mitarbeiter.
Okay.
Eben dieses 20%-Projekt zu füllen, es ist nicht nur eine Motivation, es ist ja auch eine Herausforderung. Leute fragen dich ja, was machst du in deinen 20%? Ja, weiß ich nicht, Fahrradfahren.
Es ist aber nicht so, dass man die 20% nehmen muss, oder? Sondern man kann, wenn man es gut begründet.
Ich weiß ich gar nicht. Gibt es jemand von Google hier, der das beantworten kann?
Darf ich dazu was sagen?
Ja, bitte. Ja.
Google ist super intelligent. Sie lässt vor sich rumwuseln und innerhalb und auch außerhalb. Und was gut wird, was emergiert, kaufen sie auf. Punkt. Das heißt, was nicht gut wird, muss halt jeder selber tragen. Okay. Das ist doch gezielte Innovation. Nutzt aber das Netzwerk. Und die
ja, aber das Lustige ist, es ist nicht wirklich proklamiertes Innovationsmanagement, sondern es ist eher so eine proklamierte Freiheit- und Motivationsmethode. Also und es zielt zumindest proklamiert im Sinne von, es ist wirklich bewusst so benannt darauf ab, dass man Innovation fördert, sondern es ist eher so ein Ding so, ja, wir geben unseren Leuten die Freiheit, einfach Dinge zu tun und dass dann dabei Innovationen für uns herauskommen, ist natürlich ein ganz hervorragender Nebeneffekt.
Also ich tue es jetzt bewusst überziehen. Früher war es die Natur, die entschieden hat, welches Lebenswesen überlebt oder nicht überlebt. Jetzt ist es Google, der sagt, das ist ein Projekt, den kaufen wir auf, das machen wir größer. Ja. Und was nicht schafft, fällt unten.
Ach, ich glaube, es können auch Dinge erfolgreich sein ohne Google, Gott sei Dank.
Ja, aber Google mag ein Beispiel sein. Letzte Frage, die Dame da hinten, ich sehe es nicht so genau, aber in der Mitte hinten ist noch die Frage. Das ist dann auch die letzte, dann machen wir weiter.
Ja, eine Frage. Ich habe mich mit dem Google-Thema ziemlich lange auseinandergesetzt. Es ist ja nur für einen bestimmten Kreis von Mitarbeitern zugänglich, diese 20%-Regelung. Der Umkehrschluss ist natürlich, es hört sich alles sehr schön an, aber der Mitarbeiter wird genau an diesen 20% natürlich auch als Wert für das Unternehmen gemessen. Was passiert? Natürlich werden die 20% an die speziellen Positionen vergeben, aber was passiert mit Mitarbeitern im Unternehmen, in der Kultur, die in den 20% vielleicht eine schlechte Phase haben? Seien es private Probleme, was auch immer.
Wie gesagt, ich bin dort. Wer ist denn davon ausgeschlossen von dieser Regelung? Ich dachte immer, es bezieht sich auf alle Mitarbeiter von Google.
Also aus meiner Sicht sind es die Entwicklungsabteilungen bei Google.
Das würde ja schon auch Sinn machen. Also jetzt der
Sekretär. Na, aber ich bin ziemlich sicher, dass auch in anderen Abteilungen, so wie Sales und Customer Report und Marketing oder andere Funktionsbereiche, diese Regel eigentlich genauso gilt. Also ich meine, das kann man jetzt, glaube ich, nicht abschließend klären. Also wenn es natürlich nur ein paar Privilegierte gäbe, die das dürften, das wäre natürlich schon bedenkenswert, würde ich auch sagen. Und man sich die Frage stellen muss, wer darf das und wer nicht und warum nicht.
Thomas, soweit ich weiß, nur Engineers.
Okay.
Also jetzt weiß ich nicht, ob nur Development, aber soweit ich weiß, nur Engineers.
Also für den Stream jetzt, der junge Mann sagt, das sind wohl eher die Engineers, die in den Genuss dieser 20%
kommen. Also ich kenne zumindest einen, der nicht Engineer ist.
Also das werden wir mal anders abschließend klären. Das war jedenfalls Thomas Braus. Vielen Dank. Und jetzt machen wir einen gewaltigen Schwenk zum Begründer des Schachboxens und amtierenden